Ja, ich grüße Sie herzlich. Es ist mir eine große Freude, heute hier sein zu können und so viele Menschen, die auch nach so langen Kongresstagen noch fit sind oder so zu sein scheinen, hier zu sehen. Und als Marburger begrüßen wir natürlich alle Kongressteilnehmer ganz besonders und wir haben das hoffentlich auf vielerlei Weise deutlich gemacht. Das Thema Identität, Religion, Kultur. Auch ich bin kein Chefarzt und auch kein Psychologe oder Psychiater, obwohl ich solche Menschen kenne und auch keine Angst normalerweise vor ihnen habe. Dieser Titel wirft natürlich Fragen auf. Hat die Identität eines Menschen überhaupt etwas mit Religion oder mit Kultur zu tun? Und wenn ja, wie sind denn dann die Wechselwirkungen? Es wurde schon gesagt, dass ich mich mit afrikanischen Sprachen, mit Religionswissenschaft, mit Islamkunde, mit semitischen Sprachen beschäftigt habe. Und ich habe viele Reisen gerade in diesen afrikanischen und islamischen Raum machen können, aber auch in andere Kulturkreise. Und da merke ich doch, dass gerade aus diesem Blickwinkel der Anthropologie, also der Menschenkunde oder der Völkerkunde, der Ethnologie, also der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie welche Kultur, welche Sprache, welche Vorstellungen von Menschen, von sich selbst, welche Organisation der Gesellschaft und so weiter haben die unterschiedlichen Völker, wir natürlich auch vieles über Identität sagen können. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum ich eingeladen wurde, um einfach vielleicht einmal aus einer völlig anderen Perspektive als aus einer psychologischen oder aus einer psychotherapeutischen oder therapeutischen Perspektive etwas zu sagen über dieses Thema Identität. Es gibt in allen Kulturen, in allen Gruppen identitätsprägende Faktoren. Es gibt eine Geschichte, die die Menschen prägt, und zwar die Identität des Einzelnen, die Identität der Gruppe und auch die Identität einer ganzen Nation. Ich möchte als kleinen Einstieg einige Schlaglichter aus einer Reise nach Serbien in den letzten Tagen hier vortragen. Ich war eingeladen worden, in verschiedenen Städten zu verkündigen, vor Studenten und in Gemeinden. Ich habe zwei Bücher, die es von mir auf Serbisch gibt, präsentiert in verschiedenen Buchvorstellungen, sowohl in Belgrad als auch in anderen Städten dort in Serbien. Und aus diesen drei Schlaglichtern, denke ich, wird unser Thema schon ein bisschen erhellt. Das erste, die Stadt Niš. Im Süden von Serbien, Naissus hieß sie damals, Geburtsort des Kaisers Konstantin des Großen, der erste christliche Kaiser. Und so wurde es mir präsentiert, voller Stolz, hier bei uns in Serbien, hier bei uns in Niš, ist die Wiege des christlichen Abendlandes. Hier war Konstantin der erste christliche Kaiser. Hier ist er aufgewachsen, hier ist er geboren. Ich muss sagen, ich hatte diese Stadt vorher noch nie gehört und für mich war das auch eine neue Information. Aber für die Leute war das eine sehr wichtige Aussage. Wir Serben, unser Land, wir sind wichtig für die christliche Geschichte Europas. Und natürlich wurde auch dann die Folgerung mir immer wieder nahegebracht, auch mit der Bitte, sie doch in Deutschland weiterzusagen, Serbien muss unbedingt in die EU, weil es eine europäische Identität ist, die dort in Serbien das Land prägt. Das zweite Schlaglicht aus dieser Reise, der sogenannte Schädelturm, wiederum in Niš. Dort gab es die ersten Aufstände gegen das Osmanische Reich, das ja 500 Jahre lang den Balkan oder große Teile, genauer gesagt, des Balkans beherrscht hatte. Und es gab in diesen Freiheitskämpfen am Anfang des 19. Jahrhunderts viel hin und her. Ein Serbe hatte mit Hilfe eines Tricks und ein Munitionslager gesprengt und viele Türken sind dort dann gestorben. Und daraufhin gab es einen Vergeltungsschlag und es wurden 4000 Serben getötet und deren Schädel wurden in einen Turm eingebaut, den man heute noch sehen kann. Also einen Turm, wo außenrum die ganzen Schädel sind. Sie sind dann noch mit Haaren und allem drum und dran so eingebaut worden. Es wurde von den Osmanen als Abschreckung gedacht, hat aber genau das Gegenteil bewirkt, nämlich die Entschlossenheit der Serben, sich von der 500 Jahre währenden Fremdherrschaft zu befreien. Also etwas, was eigentlich Identität vernichten und verneinen sollte, hat zu einer Identitätsstärkung geführt. Das dritte Schlaglicht, ich war dann am Mittwoch noch eingeladen im Königspalast in Belgrad und hatte auch eine Begegnung mit dem Kronprinz Alexander. Und er zeigte uns, nachdem wir eine Führung von einer Mitarbeiterin durch das Schloss bekommen hatten, durch den Palast, die Kapelle, eine eigenständige kleine orthodoxe Kirche, Kapelle, die direkt daneben steht. Und er zeigte uns dann oben in der Apsis das Bild des Christos Pantokrator, des Allherrschers Christus. Und in der Zeit der Kommunisten, als Tito in diesem Palast wohnte, weil wo sollte er sonst wohnen, hat man weiß nicht genau, wer es war, einen Kugelschuss in das Gesicht von Jesus, dem Allherrscher, hineingeschossen, sodass man das also heute noch sehen kann, dass oben in der Stirn von Christus diese Kugel, da steckt ein Loch und man wollte wohl auf diese Weise zeigen, dass man den da oben nicht mehr brauchte. Und man benutzte diese Kapelle als Abstellraum für die Gartengeräte. Jetzt war es aber so, dass Haile Selassie zum Staatsbesuch kam, der äthiopische Kaiser, und der sagte, er war ja auch orthodoxer, also monophysitischer Christ, gehört zu den orientalischen Kirchen, diese äthiopische Kirche, und sagte, ich will auch beten. Und jetzt war die Frage, da müssen wir die Kapelle wieder ein bisschen aufräumen. Und haben also die Gartengeräte rausgenommen und haben dann gemerkt, bei der Ikonostase, also der Ikonenwand, die in orthodoxen Kirchen ja dort ist, fehlte ein Bild, und zwar ein Bild von Maria mit dem Jesus-Kind. Und dann wurde einer beauftragt, innerhalb kürzester Zeit eine Ikone zu malen, die genau da reinpasste. Man sieht heute noch dieser Ikone an, dass sie etwas dilettantisch gemacht ist. Sie passt einfach nicht, ist einfach überhaupt nicht nach den Regeln der Ikonografie gemalt worden. Also diese Frage, die mich dort bewegte in diesen 6 Tagen, wo ich in Serbien war, wie gesagt bis Mittwoch, war die Frage nach der Identität. Wer sind wir? Die alte römische Geschichte, das christliche römische Reich, das dort zumindest durch die Geburt Kaiser Konstantins des Großen seinen Ausgang nahm. Dann diese Fremdherrschaft der Muslime, die natürlich heute noch Auswirkungen auf dem Balkan hat in vielfältiger Weise. Dann ein christliches Land, so wurde mir gezeigt, trotz 50 Jahren Kommunismus. Identität wird durch Geschichte geprägt, das wollte ich damit illustrieren. Sie erklärt sich aus Geschichte, sie entsteht in Geschichte, in der Geschichte von Einzelnen, in der Geschichte von Gruppen, in der Geschichte von Völkern. Die Erfolge fließen dort hinein in diese kollektive Identitätsgeschichte, die Traumata, die Verletzungen fließen mit hinein. Alle Erfahrungen bilden zusammen die geschichtliche Identität. Und damit sind wir bei der ersten Spur. Ich habe hier im ersten Teil meines Referates 5 Spuren und dann habe ich 3 Fallbeispiele, nur so zur Information. Und ich verspreche, dass ich das Mittagessen achten und ehren werde. Die erste Spur, Identität und Geschichte. Geschichte eng verwoben mit Sprache, Religion, mit Kultur. Nochmal zu Serbien oder Ex-Jugoslawien. Was ist da eigentlich die Sprache? Ich habe einen Sprachführer zu Hause, der heißt Serbokroatisch. Einführung ins Serbokroatische. Wenn ich jetzt heute dorthin fahre, wird mir gesagt von allen Seiten, es gibt kein Serbokroatisch. Es gibt ein Serbisch, es gibt ein Kroatisch und es gibt ein Bosnisch. Und dann gibt es auch noch ein Mazedonisch. So ist mein Buch 10 gute Gründe, Christ zu werden, in 3 Sprachen übersetzt worden. Serbisch, Kroatisch und Bosnisch, von unterschiedlichen Menschen dort. Für mich sieht das alles gleich aus. Auch der Titel ist identisch. 10 gute Gründe, das ist Dobre Hrazogla. Aber für die Menschen ihrer Identität ist es ganz wichtig, dass eben der Bosnier nicht das serbische Buch lesen muss über Jesus und dass der Serbe nicht das bosnische oder das kroatische Buch über Jesus lesen muss. Für einen Bosnier ist ein in Serben gedrucktes, vielleicht sogar noch in kyrillischer Schrift geschriebene Ausgabe einfach nicht akzeptabel und umgekehrt. Und das hängt mit der Geschichte zusammen, die weiterging, auch mit der Geschichte des Auseinanderfallens dieses Volkes. Darüber werde ich gleich noch was sagen. Ich möchte Spuren legen, wie gesagt, 5 Spuren. Und diese Spuren sollen sozusagen Paradigmen, Muster, Raster vielleicht schaffen, anhand derer wir dann in anderen Situationen, wenn wir auf andere Kulturen, auf andere Identitäten stoßen, bei Einzelnen, bei Gruppen, bei Völkern, vielleicht ein bisschen etwas an der Hand haben, wie wir uns diesen Dingen nähern können. Spuren, anhand derer wir nachdenken und beobachten können, auch in der eigenen Kultur, aber auch in der Kultur anderer Menschen und Völker und Familien, mit denen wir in Berührung kommen. Und so ist diese erste Spur die Geschichte. Wir müssen auf die Geschichte achten, wenn wir verstehen wollen. Denn Identität entsteht aus dem, was geschieht, was uns geschieht. Und auch natürlich aus dem, was wir machen mit dem, was uns geschieht. Was wir gestalten, wie wir Geschichte, auch persönliche Lebensgeschichte, mitgestalten. Was können wir also aus den Erfahrungen anderer Kulturkreise lernen, auch für unsere eigenen persönlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen und Bruchstellen? Und damit sind wir bei der zweiten Spur, die wir folgen können, Identität und Bruchstellen. Wenn man anthropologisch einmal auf Völker schaut, und ich werde das nachher in einem Beispiel noch einmal etwas verdeutlichen, und zwar anhand eines afrikanischen Stammes, dann merkt man, dass diese Identitätsfrage immer an den Bruchstellen ganz besonders aufbricht. Wer bin ich? Man könnte diese Bruchstellen jetzt vielfach benennen. Grundlegende Bruchstellen sind diese Übergänge im Lebenslauf, zum Beispiel die Geburt. Die Pubertät, das Erwachsenwerden, das Altwerden, das Sterben. Und deshalb haben wir, soweit wir beobachten können, fast alle oder ich kann auch sagen alle traditionellen Kulturen besondere Hilfen erarbeitet, besondere Rituale, an denen den Menschen geholfen wird, über diese Übergänge hinüberzukommen. Und diese Rituale, diese Hilfen, diese Ereignisse, diese Feste und was es auch ist, begleiten den Einzelnen in eine neue Phase. Sie helfen ihm bei der Bestimmung seiner Identität. Sie helfen auch der Gruppe, diese neu bestimmte Identität des Einzelnen wahrnehmen zu können, sie zu begreifen, sie zu erfahren, zu erleben und sie auch zu würdigen. Diese Rituale, diese besonderen Handlungen, diese Ereignisse an den Schnittstellen des Lebens werden häufig als Übergangsriten, französisch Rite de Passage, als solches findet man es oft in der Literatur, oder auch Rites of Passage bezeichnet. In diesen Übergangsriten hilft die Gemeinschaft den Einzelnen, den nächsten Schritt zu tun, beziehungsweise in die nächste Phase der Lebens- und Identitätsentwicklung hineinzugelangen. Und das möglichst schadlos und möglichst sicher, sodass die neue Identität der neuen Lebensphase auch wirklich ergriffen werden kann. Und damit wird gewährleistet oder soll gewährleistet werden, dass das persönliche Weiterkommen und auch das Fortbestehen dieser Gemeinschaft gesichert wird. In dieser jetzt noch skizzenhaften und schemenhaften Darstellung, die ich gerade gegeben habe, von diesen Prozessen in den traditionellen Gesellschaften zeigt sich schon, dass Identität in diesen Kulturen nicht nur aus dem Ich heraus bestimmt und aufgestellt wird, sondern dass sie auch sehr stark mit dem Wir zu tun hat. Das werde ich gleich noch etwas an dem Beispiel aus Afrika erläutern. Und so sind wir schon bei der dritten Spur, das Ich und das Wir. Das Ich und das Wir und das Ich, die beiden sind in einer lebendigen und untrennbaren Wechselwirkung, der Einzelne und die Gesellschaft. Ich gehe noch mal kurz nach Serbien, also nach Ex-Jugoslawien. Wir können dort sehen, dass im Balkan in den letzten 20 Jahren die gemeinsame Identität, die es gab in der Zeit unter Tito und dann seinen Nachfolgern, auseinandergefallen ist. Das große Wir, das Jugoslawien, das zusammengehalten wurde durch eine Ideologie, durch staatlichen Zwang, durch kulturelle und sprachliche Verbundenheit, ist in einer Reihe von furchtbaren Kriegen auseinandergebrochen. Und das hat dann vielfältige Auswirkungen, die Flüchtlingsströme in alle Richtungen, das Neudefinieren der Sprache und dann auch zwangsläufig, und das ist besonders tragisch, so scheint es mir, das Auseinanderbrechen von Einzelidentitäten und auch von Familien. Weil in diesen Konflikten, die ja wirklich blutig und furchtbar waren und wo auch viele verschiedene Seiten sich beteiligt haben, sodass es mir jetzt nicht darum geht, die eine oder die andere Seite besonders da zu belasten oder zu belegen, sind Einzelschicksale, unendlich viele Einzelschicksale betroffen worden, ganz intensiv, ganz existenziell in ihrer Identität. Ich begegnete in Sarajevo vor einigen Jahren jungen Männern, die sagten, wir sind Bosnier, wir sind Muslime. Und als ich da mit einem sprach, dann sagte er, ja, meine Mutter war orthodoxe Christin, Serbin, aber mein Vater ist Bosnier und Moslem. Und jetzt in diesem Konflikt habe ich mich entschieden, dass ich auf die bosnische Seite gehöre und damit auch auf die muslimische Seite. Und so mussten sich viele entscheiden, bin ich Kroate oder bin ich Serbe oder bin ich Bosnier? Was mache ich, wenn die halbe Familie auf die oder auf die Seite gehört? Ich muss mich entscheiden. Bin ich Muslim oder bin ich Katholik oder bin ich orthodoxer Christ? Und dabei galt und gilt ja im Balkan die Gleichung, Kroate gleich Katholik, Serbe gleich orthodox und Bosnier gleich Muslim. Und auch diese Gleichung stimmt überhaupt nicht, wenn man genau hinschaut. Aber das ist die Identitätsgleichung, die dieses Auseinanderfall dieser großen Identität mit sich gebracht hat. Mit diesem Zwang zur Entscheidung für die eine oder andere Gruppenidentität, was bin ich denn nun, geht eine Leugnung eines Teils der eigenen Identität und Geschichte einher. Wenn zum Beispiel der Vater Kroate war und die Mutter Serbin. Und es hängt damit dann zusammen und folgt daraus ein Einsteigen in eine ganz bestimmte, abgegrenzte Gemeinschaftsidentität. Diese Entscheidung für die eine oder die andere Identität hat dann tiefgreifende Folgen für den Einzelnen, für die Gemeinschaft und natürlich auch für die kommenden Generationen. So ist die große Wir-Identität in viele kleinere Wir-Identitäten zerfallen. Das ist also die dritte Spur, die wir anlegen können, wenn wir über Identität nachdenken, das Ich und das Wir. Im Westen, bei uns ist ja oft die Betonung auf dem Ich, wer bin ich? In traditionellen Gemeinschaften ist die Betonung mehr auf dem Wir, wer sind wir? Und das wird dann in bestimmten Lebensphasen ganz deutlich und wird, wie wir gleich noch sehen werden, dann bewusst gestärkt, dieses Wir. Die vierte Spur nach der Identität, die aus der Geschichte entspringt, dem Thema Geschichte, dem Thema Bruchstellen, dem Thema Gemeinschaft, ich und wir, ist die vierte Spur das, was wir vielleicht das Ich und das mich Übersteigende nennen könnten. Denn auch in dem Wir erschöpft sich in traditionellen Gesellschaften das Verständnis von Identität und von der Verankerung der Identität nicht, sondern sie hat immer mit dem zu tun, was uns überragt, was den Einzelnen auch die gegenwärtige Gemeinschaft der Lebenden überragt und umfängt und begleitet. Wir würden das vielleicht in unserer westlichen Tradition das Transzendente nennen. Wir könnten vielleicht auch von Religion sprechen. Aber in traditionellen Gesellschaften, gerade mal in Afrika, die mir jetzt am nächsten sind, wird das nie so abstrakt ausgedrückt oder auch verstanden, sondern es ist immer konkret. Dieses Überragende, das Übersteigende hat immer mit den Ahnen zu tun, mit den Geistern, mit den Mächten, mit den Göttern und in vielen Fällen auch mit dem einen Schöpfergott, den es interessanterweise in vielen Kulturen hinter den Ahnen und Geistern und Göttern auch noch gibt. Das ist also die vierte Spur, in der wir uns in traditionellen Kulturen und dann auch bei uns dieser Frage der Identität nähern können, nämlich die Frage nach dem Ich und nach dem, was überragt, was bleibt. Das Ich im Wechsel des Lebens und das Überragende, Bleibende, den Einzelnen und die Gemeinschaft Umgebende. Auch bei diesem Thema gibt es natürlich, wenn man jetzt hinschaut, ganz, ganz unterschiedliche Wirklichkeiten. Da gibt es Geister, Götter, Ahnen, Natur, Schöpfergott. Und auch hier sollen in den traditionellen Gesellschaften bestimmte Rituale helfen, damit das einzelne Individuum in seiner oder in ihrer Identität gekräftigt und gestärkt wird und in diesen Übergängen begleitet wird. Auch geschützt wird, zum Beispiel vor den böswilligen Kräften, den bösartigen Kräften, die es auch gibt. Diese Übergänge, wo das Überragende hineinragt, wo die transzendente Wirklichkeit die immanente Wirklichkeit bestimmt, also wo die Gemeinschaft oder der Einzelne sich auseinandersetzen muss mit dem, was es da auch noch gibt, was man nicht immer sieht und nicht immer wahrnimmt, das passiert besonders an diesen Übergängen, wo es Geburt um Geburt erwachsen werden, um Heirat geht und um Tod. Und auch hier fließen diese drei Schlagwörter, die über meinem Vortrag stehen, Identität, Kultur und Religion, sehr eng ineinander. Und damit sind wir jetzt bei der fünften Spur, Identität und Werden. Das ist vielleicht die Hauptthese dessen, was am Ende bleiben wird, aber nicht die einzige. Identität ist nicht, sie wird in diesen traditionellen Kulturen. Sie muss von außen zugesprochen werden. Sie muss von einer Gemeinschaft getragen werden. Und sie muss vom Einzelnen bewusst übernommen werden. Das ist dann auch der Sinn dieses Segnens, wo die Älteren, die Jüngeren segnen, sie bestätigen, etwas weitergeben, wo sie etwas in den Jüngeren hervorrufen und wo sie das versiegeln. Und weil die traditionellen Kulturen das wissen, dass Identität nicht sein ist, sondern werden bedeutet, geben sie eben diese Hilfen beim Werden und Festwerden der Identität. Zum Beispiel bei der Personidentität, ich bin ein Mensch. Bei der Geschlechtsidentität, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Bei der Gruppenidentität, ich bin ein Deutscher, ein Europäer. Ich bin ein Soldat, ich bin ein Fußballspieler, ich bin ein Akademiker und so weiter. Ein kleiner Zwischengedanke, Identitätsgewinnung in traditionellen Kulturen und bei uns. Wir sehen also, das Thema Identität ist nicht nur ein westliches oder ein nur aufklärerisches Thema. Auch in diesen traditionellen Kulturen, wo immer sie seien, Afrika, Asien, Amerika, Südamerika, Australien, Südsee, widmen sich intensiv der Aufgabe der Identitätsentwicklung des Einzelnen und der Gruppe. Dabei kommen sie meist, so wie wir schon angedeutet gemerkt haben, zu ganz anderen Antworten bei der Frage, was denn die Identität eines Individuums ausmacht, beziehungsweise wie die Identität eines Individuums begründet wird. Der Satz von René Descartes, cogito ergo sum, ich überlege, also existiere ich, übersetze ich jetzt mal, ist ja ganz paradigmatisch für das westliche, von der Aufklärung geprägte Verständnis von Individualität und damit verbundener Identität. Ich bin, ich überlege, ich. Die traditionellen Kulturen haben ganz andere Lösungen, was die Aufgabe zur Entwicklung der Identität betrifft. Und die Gemeinschaft spielt, wie wir gesehen haben, eine größere Rolle. Und zwar nicht nur die Gemeinschaft der Lebenden, sondern auch die Reihe der Ahnen, die ja letztlich die Ursache überhaupt dafür sind, dass ich als Einzelner jetzt bin. Während bei vielen Westeuropäern schon die Frage, wie denn die Großeltern auf beiden Seiten mit Vornamen hießen, offenbart, wie wenig das Bewusstsein für unsere Familiengeschichte bei uns eine Rolle spielt allgemein und was die Identität bei anderen betrifft, so ist es in anderen Kulturen anders. Ein Beispiel, ein Bekannter von mir in Nordafrika, auf die Frage, wie er denn heiße, gibt mir einen Namen und in diesem Namen sind 18 Glieder drin. Und zwar ist es so, Mohammed, Ali, Yusuf, Mustafa, Omar, Ahmed und so weiter. Und das sind alle männlichen Vorfahren bis ins 17. Jahrhundert. Er kann sie alle, er weiß sie alle, aber er ist da keine Ausnahme. Das ist ganz normal. Er kann auch sagen, mit wem er denn wie und so verwandt ist, bis in die dritte und vierte Entfernung hinein, was bei uns ja schon oft bei Cousins und Großcousins völlig durcheinander geht. Und damit bin ich bei meinem ersten Fallbeispiel. Bei den Nubiern im Sudan. Einer Volksgruppe, mit der ich mich sehr beschäftigt habe über die Jahre. Sie waren, erstaunlich und von vielen nicht gewusst, Christen vom 5. bis zum 15. Jahrhundert. Eine tausendjährige christliche Geschichte und Identität. Sie waren neben den Kopten und den Äthiopiern die dritte monophysitische Kirche in Afrika. Mit einer eigenen Bibelübersetzung in altnubischer Sprache, die man auch bei archäologischen Ausgrabungen in den 60er, 70er Jahren in großen Stücken und in Fragmenten gefunden hat. Die mittelalterlichen Könige der Nubier trugen Namen wie Michael, Zacharias, Georg, Raphael, ja sogar Israel. Es gibt in jedem Dorf Ruinen von Kirchen, es gibt unzählige Klösterruinen. Oft haben die Könige abgedankt und sind ins Kloster gegangen, wie es auch in manchen anderen östlichen Kirchen üblich ist. Interessant dort bei den Nubiern ist das Thema Matrilinearität. Hier muss man übrigens etwas aufpassen, wenn man sich mal mit anthropologischen Sachen beschäftigt. Es gibt gerade auch in der populärwissenschaftlichen Literatur sehr viel Verwechslung zwischen Matriarchat, Matrilinearität und Matrilokalität. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen erklären, was das ist, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu schnell und zu leicht verallgemeinernde Aussagen macht, wie das manchmal im Thema Matriarchat getan worden ist. Aber bei den Nubiern war also die Matrilinearität, das bedeutet, dass die entscheidende Linie für die Weitergabe zum Beispiel des Königstums, aber auch der Familienkultur über die Schwester läuft. Also, Raphael ist König, dann wird nicht sein Sohn Georg der nächste König, sondern der Sohn seiner ältesten Schwester. Das bedeutet, dass die Schwester des Königs eine besondere Rolle hat. Sie ist ja schon die Königinmutter und möglicherweise auch die Regentin, wenn ihr Sohn denn noch dann zu klein sein sollte, wenn denn ihr Bruder vorzeitig sterben sollte. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Gesellschaft und man kann das dann sehen am Königshaus. Damals in der mittelalterlichen Zeit war es am deutlichsten, aber man kann es auf vielfältige Weise sehen. Der Bruder der Schwester ist bis heute der Bruder der Mutter, Entschuldigung, ist bis heute ganz wichtig für die Jungen. Wenn es also zum Konflikt oder zum Streitpunkt kommt, ist in der traditionellen nubischen Kultur der Schwesterbruder wichtig. Jetzt ist es so, dass seit etwa 500 Jahren der Islam sich dort ausgebreitet hat und dass heute die Nubier sich alle als Muslime bezeichnen würden. Sie sehen sich auf Nachfrage sogar als Nachfahren von Abbas. Abbas ist ein Onkel des Propheten Mohammed. Es ist kaum denkbar, dass alle Nubier von Abbas abstammen. Vor allen Dingen, wenn man sie äußerlich ansieht, sehen sie doch anders aus, eher afrikanisch als arabisch. Aber es ist eine gewählte neue Identität, eine neue Herkunft, ein neuer Stammbaum, eine neue Geschichte, in die sie eingestiegen sind. Sie haben also, so kann man sagen, ihre nubisch-afrikanische Identität für eine arabisch-islamische Identität aufgegeben. Und dies überlagert sich. Und da merkt man also, wenn man mit den Leuten redet, dass oft beide verschiedenen Seiten oder Identitäten miteinander in Konkurrenz sind und sich teilweise auch witzig ergänzen. Dieser Prozess der Neuidentifizierung der ehemals christlichen und sehr afrikanischen Nubier zu Arabern muslimischen Glaubens geht heute noch weiter. Die Sprache wird verdrängt, sie wird durchs Arabische ersetzt, teilweise durch die wirtschaftlichen Gegebenheiten, teilweise auch durch bewusste Programme. Und dennoch halten sich auch bei den Nubiern nach 500 Jahren noch viele unarabische, unislamische Bräuche. Zum Beispiel werden die Kinder in manchen Dörfern nach 40 Tagen nach Geburt an den Nil getragen und dreimal wird Wasser über ihr Gesicht gesprengt, was eine eindeutige Erinnerung an die Taufe ist. Es gibt Geschichten von Nilwesen, Nilnymphen will ich sie mal nennen. Sie heißen Angeles, also rein das griechische Wort Angelos. Das Griechische hatte natürlich eine Auswirkung dort und wurde dort auch gerade in der Liturgie mitverwendet, neben der einheimischen nubischen Sprache, wie gesagt im Mittelalter. So gibt es vielfältige, ich sage mal auch aus der präislamischen, prächristlichen Zeit hervorkommende Glaubensvorstellungen an diese Nilnymphen und Nilwesen, aber sie werden interessanterweise mit einem griechisch-christlichen Namen bezeichnet, Angeles. Und bis vor 20 Jahren etwa gab es noch Bräuche, dass, wenn Kinder krank waren, ihnen mit Öl, mit Butter oder mit Mehl Kreuze auf den Bauch, wenn es am Bauch wehtat oder auch auf die Stirn, gezeichnet wurden, als eine Art Abwehrzauber, so verstand man es, um die bösen Geister und das böse Auge abzuwehren. So gibt es hier, und das ist eine Volksgruppe, mit der ich mich, wie gesagt, über die Jahre sehr beschäftigt habe, ein ganz interessantes Ineinanderfließen von unterschiedlichen kollektiven Identitäten. Einmal dieser nubisch-afrikanisch noch mit Erinnerungen an christliche Bräuche geprägte Identität und einer arabisch-muslimischen, die immer mehr sich darüber lagert. Das hat dann auch auf die Frage natürlich der Ehe, wie eine Ehe gestaltet ist oder wie die Wertung von Mann und Frau ist, natürlich viele Einflüsse. Die Stellung der Frau zum Beispiel hat sich geändert. Während wir merken, dass in afrikanischer Weise im Mittelalter, wie ich schon gesagt habe, die Frau als Mutter, als Schwester des jeweiligen Herrschers zum Beispiel oder überhaupt als Schwester eines Dorfoberhauptes und so weiter eine besondere Rolle spielte für und damit ihr Junge, der dann der Nachfolger war, ist es doch so, dass die Frauen sukzessive jetzt auch in den Hintergrund gerückt worden sind. Wir haben übrigens in der Bibel einen Hinweis auf diese besondere Stellung der Frau in diesem Bereich, in dem Kulturbereich, und zwar in Apostelgeschichte 8, wo berichtet wird, dass Philippus vom Geist Gottes geführt wird auf der Straße zwischen Jerusalem und Gaza, diesem Schatzmeister oder Eunuchen, wobei Eunuch damals auch einfach insgesamt Palastbeamter heißen konnte im Griechischen der damaligen Zeit, nicht unbedingt ein Eunuch im engeren Sinne sein musste, aber auch gewesen sein kann, geführt wird und er diesem Schatzmeister der Kandake begegnet. Und Kandake ist der damalige Titel der Königinmutter im Nordsudan. So ist er nicht aus Äthiopien, sondern aus dem Sudan. Das könnte ich jetzt auch noch mit vielen Worten belegen. Es ist aber nicht das Thema heute. Aber wir haben auch dort einen Hinweis, wie wichtig diese Kandake war. Und es gibt in Nordsudan viele Stelen, viele Statuen, die diesen Aufschrift haben, so und so von der Kandake. Diese Kandake, damals in vornubischer Zeit, meroitischer Zeit und dann auch bei den nubischen christlichen Bewohnern dort, hatte eine besondere Bedeutung. Und es gibt im Nationalmuseum in Khartoum ein interessantes Bild, die das zeigt, dass auf der einen Seite Maria ist und sie legt schützend ihre Hand auf die Königinmutter. Und bei Maria steht die Inschrift Maria Theotokos, also die Gottesgebärerin Mäter tu Basileu, die Mutter des Königs. Und bei der Martha, der Königinmutter Martha, steht Martha Mäter tu Basileu, die Martha, die Mutter des tu Basileus, Mutter des Königs. Ich will die Nubia jetzt langsam verlassen, weil ich gleich noch etwas tiefer nach Afrika dringen möchte. Ich wollte nur anhand dieses Beispiels etwas über das Ineinanderragen von Geschichte, von Kultur, von Religion und von Identität deutlich machen. Ich springe ein bisschen. Ich gehe noch einmal kurz auf das Thema Name. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, deswegen springe ich ein bisschen. Ich gehe noch mal auf das Thema Name ein. Ich erzählte schon von dem Mitarbeiter von mir, dem Freund, der dort einen Namen hat, der bis ins 17. Jahrhundert zurückragt. Auch dort sehen wir, auch er ist Nubier, dass die Gemeinschaft seiner Vorväter es ist, die ihm den Namen gibt. Dass seine Identität ganz eng verbunden ist mit der seiner Vorväter. Übrigens ist es ja auch bei Jesus so. Wir haben von Jesus Stammbäume in zwei Evangelien, sowohl bei Lukas als auch bei Matthäus. Ich nehme mal an, dass die meisten von uns, wenn sie bei ihrer Bibellese dorthin kommen, das überspringen. Ja? Ich mache jetzt keine Handzeichen. Aber normalerweise würde ich mal sagen, sagt man, wo fängt das jetzt an und wo hört das auf? Und dann gehe ich da weiter. Aber für traditionelle Kulturen ist das unwahrscheinlich wichtig. Wer ist es? Und wie ist er eingeordnet in die Geschichte und in die Identität und in die Kultur? So ist bei diesen traditionellen Kulturen das Hauptaugenmerk auf der Gemeinschaft, und zwar auch nicht der Gemeinschaft nur der jetzt Lebenden, sondern auch der Vorfahren. Ein Mensch, eine Person zu sein, bedeutet Teil einer bestimmten Gemeinschaft zu sein. Das zeigt sich übrigens auch bei uns in vielen Selbstbezeichnungen der Völker. Das Wort Deutsch heißt eigentlich einer, der zum Volk gehört. Das ist ein Deutscher, einer, der dazugehört. So ist es auch bei den Tid in Nordsudan, einer anderen Gruppe, mit der ich mich beschäftigt habe. Tid heißt einfach Person. Die anderen, das sind die Nicht-Personen. Wir sind aber die Personen. Und wenn man in der Gemeinschaft aufgenommen ist, erst dann ist man im Vollsinn Mensch oder Person. Nicht automatisch mit der Geburt. Auch das ist zu beobachten in vielen Kulturen. Manchmal werden bestimmte Kinder gar nicht erst in die Gemeinschaft zugelassen. Bei den Yali in Irianjaya zum Beispiel ist es so, oder war es so, bevor sie dort Christen wurden, so haben sie mir erzählt, als ich dort einen Besuch machte, dass Zwillinge grundsätzlich umgebracht wurden. Weil sie Angst vor denen hatten, sie konnten da irgendwie, die hatten Doppelwesen oder Doppelseelen und Doppelgeister und damit konnte man nicht umgehen. Sie wurden in den Wasserfall gestoßen und so getötet. So ist häufig erst ein Prozess der Menschwerdung bewältigen, bevor man ein richtiger Mensch ist. Wir kommen jetzt zu dem zweiten Fallbeispiel und das sind die Pokot, die schreibt man P-O-K-O-T. Ihnen ist sicher aufgefallen inzwischen, dass ich keine PowerPoint benutze. Nur für die, die das noch nicht gemerkt haben. Genau. Eine Studie, mit der ich mich in letzter Zeit besonders beschäftigt habe, ist überschrieben Masculinity in Pokot Culture, Maskulinität in der Kultur der Pokot. Es ist die anthropologische Doktorarbeit des Isländers Kjartan Jonsson, der über 12 Jahre bei den Pokot in Kenia als lutherischer Pastor gelebt hat und den ich kenne aus verschiedenen Begegnungen und Besuchen. Die Pokot sind Pastoralisten, also Viehzüchter. Sie leben ähnlich wie die Maasai, die die meisten kennen von uns, in den nördlichen Steppen Kenias. Ihre Sozialstruktur ist exemplarisch, fast typisch für diese Volksgruppen. Ziel der Identitätswerdung des Mannes und auch der Frau ist, aber ich werde mich jetzt auf den Mann hier beziehen, ist es, ein echter Pokot zu werden. Dazu gehören bestimmte Rituale, besonders in der Pubertät oder Nachpubertätszeit. Die will ich jetzt kurz zusammenfassend darstellen und ich nehme sie damit in die afrikanische Steppe mit. Dort leben, wie Sie gesagt, die Leute in einfachen Hütten. Es gibt Viehherden. Ab und zu gibt es eine Regenzeit und dann muss man wieder mit den Viehherden suchen, wo sie etwas Essbares finden. Es gibt auch immer das Thema, die anderen Stämme, die einem das Vieh rauben wollen. Es gibt natürlich auch das Thema, wir wollen den anderen das Vieh rauben. Wir hatten einmal im Christustreff einen Maasai-Pastor zu Gast und im Interview fragte ich ihn, ich hätte gehört, dass Ihrer Ansicht nach alle Kühe der Welt den Maasai gehören würden und dass, wenn sie sozusagen Kühe rauben würden, so wie wir es dann nennen würden, sie der in Wirklichkeit ja nicht rauben, sondern nur nach Hause holen würden. Das hat er mir bestätigt. Und das bedeutet für diese Leute natürlich, dass das Thema Krieger sein auch wichtig ist. Weil wenn wir nicht genug Krieger haben, aber die anderen haben Krieger, dann holen die unsere ganzen Kühe und Ochsen und dann verhungern wir. Übrigens ist es bis auf den heutigen Tag jedes Jahr so, dass dort in Kenia und Uganda und auch in teilweise in Tansania es wirkliche kriegerische Auseinandersetzungen gibt zwischen den Stämmen, wo es um die Kühe und um die Ochsen und so weiter geht. Das ist also keine Geschichte aus lang vergangener Zeit, sondern das ist etwas aus der Jetztzeit. Also diese verschiedenen Rituale, die helfen, dass der Pokot-Junge zum vollen Pokot-Mann wird, will ich kurz zusammenfassend darstellen. Die Jungen bestimmter Altersjahrgänge wird in einer sogenannten Altersklasse zusammengefasst. Sie bitten die Ältesten, sie kommen irgendwann, die Ältesten des Stammes oder der Sippe um das Recht, jetzt diese Initiation, diese Einführung erleben zu dürfen. Und dann, wenn sie dann das durchlaufen haben, gibt es bestimmte Dinge, die sie dann noch dürfen oder nicht mehr dürfen. Bestimmte Verhaltensweisungen gegenüber den Müttern, zum Beispiel nicht mehr, sie dürfen nicht mehr mit den Müttern im gleichen Raum oder in der gleichen Hütte schlafen. Sie sind jetzt vom Kind zum Mann geworden und gehen damit aus der Obhut der Mütter über in die Gemeinschaft der Männer. Ein Pokot-Mann ist gleichzeitig ein Pokot-Krieger. Solche Initiationsriten gibt es dann nicht nur für die Jungen, sondern auch für die Frauen. Aber ich werde jetzt über diese Mannwerdung der Pokot sprechen. Auch hier ist, wenn man genau hinschaut, das Ganze nicht so sehr nur auf den Einzelnen ausgerichtet, sondern auf die Gemeinschaft, die Gruppe. Es entsteht eine Gemeinschaft, es entsteht eine Untergemeinschaft der großen Gemeinschaft, nämlich eine bestimmte Altersklassengruppe. Aber dieses Pokot-Werden fängt schon nach der Geburt an, und zwar wird der Geist eines Ahnen dem Kind zugeordnet. Das geht durch verschiedene Rituale. Man merkt dann auch, ob der Geist sich für dieses Kind interessiert, daran, dass das Kind, also das Baby, ab und zu ein bisschen unruhig ist oder sich irgendwie juckt oder auch, dass es ohne erkennbaren Grund krank wird. Dann wird ein alter Mann, ein Spezialist für diese Dinge, gerufen, mit einer Nadel und mit einer Stück Tierhaut und mit einer Frucht des Osha-Strauches, das ist so etwas wie eine Art Kalebasse, kommt er dann und macht ein Ritual, und durch dieses Ritual wird der Geist eines Ahnen in diesen Pokot-Jungen hinein gepflanzt. Das ist also sozusagen ja fast wie eine Namensgebung oder wie bei uns eine Kindstaufe. Vielleicht ein bisschen weit hergeholt erscheint es manchem, aber es hat eine ähnliche Funktion. Es wird ein Name gegeben, es wird eine Identität für dieses Kind hergestellt. Dann lebt das Kind und wächst auch da gibt es verschiedene Dinge, aber das wichtige, große Initiationsritual ist die Beschneidung. Sie ist nicht bei den Jungen, der Pokot früh, also noch im Kleinkindalter, sondern erst in dieser Pubertät, Nachpubertätzeit. Wann das sein kann, das hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel, ob es Krieg mit Nachbarstämmen gibt. Wenn es nämlich Krieg mit Nachbarstämmen gibt, ist es nicht gut, so viel Kräfte zu binden und sagen wir mal 20 oder 30 Jungen in dieses Lager zu führen. Die sind dann beschnitten, das ist teilweise ein bisschen blutig, die brauchen eine Zeit der Rekonvaleszenz etc. Also muss man manchmal, oder wenn die Ernte nicht gut ist und oder die Tiere nicht genug sind, muss man dann schauen, dass man das vielleicht verschiebt. So ist es manchmal viel später, manchmal gibt es Initiationsjahre, also ganze Jahrgänge, 5, 6 Jahre, wo es keine Initiation gibt, und dann gibt es sozusagen eine Zusammenfassung von denen, die dafür in Frage kommen. Die männliche Beschneidung, die also hier das Hauptthema ist in dieser großen Initiationsritual, ist mehr als eine Operation. Es ist ein gesamter Komplex, ein langer Prozess, wo die Jungen von den Ältesten lernen. Es dauert mehrere Monate, dieser Prozess. Anfang des 20. Jahrhunderts waren es noch 6 Monate, aber wegen des Schulzwangs, so habe ich gelernt, ist es zurzeit nur noch gar 3 Monate, also während der Schulferien. Die Jungen werden zu Erwachsenen. Dabei ist es ganz wichtig, dass sie A, Mut beweisen, und B, dass sie zusammenwachsen als Altersgruppe. Wir würden vielleicht heute von einer Peer Group reden. Als erstes gibt es so etwa 20 bis 30 bis 50 Jungen, die die Ältesten um diesen Ritus bitten. Noch einige Monate vorher haben sie schon Männer gebeten, die darauf spezialisiert sind, ihnen zwei Zähne der unteren Zahnreihe zu ziehen, hier vorne, weil das Zeichen aller erwachsenen Pocock-Männer ist, dass sie hier unten eine Zahnlücke haben. Es wird gesagt, das wäre gut für den Fall, dass man in zum Beispiel in einen Wundstarrkrampf fällt und der Mund sich nicht öffnet, dass man da dann Medizin durch rein spritzen könnte. Aber es ist ein Zeichen. So wie es ja bei vielen Kulturen Hautmutilationen gibt, wo es Zähne werden geschliffen in bestimmten Formen oder es gibt verschiedene Tattoos, die einfach deutlich machen, dieser gehört zu dieser Gruppe. Also das bei uns sind ja Tattoos Zeichen von Individualität. In den traditionellen Kulturen sind Tattoos Zeichen von einer bestimmten Zugehörigkeit. So ist es auch bei diesen Mutilationen, diesen Piercings und so weiter, was es da alles gibt. Also das ist schon geschehen, die Zähne sind schon weg. Und jetzt kommen die Jungen als Gruppe zu den Ältesten und sagen, wir wollen euch um die Initiation bitten. Sie bringen Geschenke mit, zum Beispiel selbstgebrautes Bier. Aber normalerweise reicht das den Ältesten nicht. Und die sagen, da müsst ihr erst noch ein paar Aufgaben erledigen, zum Beispiel unsere Felder bestellen. Auch die Väter wollen nicht unbedingt den Jungen das erlauben. Sie fürchten nämlich Blamage oder Schande, wenn die Jungen Schwäche zeigen. Also wenn sie zum Beispiel bei der Operation der Beschneidung zucken oder irgendwie jammern oder wimmern oder irgendwie sowas, geschweige denn schreien. Deswegen sind die Väter schon prophylaktisch damit beschäftigt, den Jungen beizubringen, Schmerzen auszuhalten. So legen sie ihnen zum Beispiel ein brennendes Holzstück auf die Hüfte und wenn es anfängt, nach verbrannter Haut zu riechen und die Jungen noch keine Miene verzogen haben, dann dürfen sie die Initiation erbitten. Sodass also viele der Pokot auch mit solchen Wundnarben gerade hier im Hüftbereich zu sehen sind. Die endgültige Entscheidung, ob denn jetzt die Initiation anfangen darf, wird durch den Ältestenrat gemacht. Sie entscheiden, welche Jungen reif genug sind. Sie befragen auch die Sterne und sie befragen die Ahnengeister. Und dann müssen die Jungen einen unbewohnten Platz im Wald finden und zwei Häuser bauen. Eins für die Ältesten und die Anleiter und eins für die Jungen, die in dieser Initiationsgruppe sind. Die letzte Altersklassengruppe, die das durchlaufen hat, wird zu Trainern für die nächste und sie sind unter Anleitung der Ältesten. Die Jungen bekommen für diese Zeit Tierhäute als Kleidung und sie bekommen Masken, dass immer, wenn sie aus dem Lager rausgehen, ihre Mütter sie nicht mehr erkennen können. Wie gesagt, die Sterne werden gefragt, wenn die Sterne nicht gut sind, Merkur und Jupiter spielen eine Rolle, da muss die Initiation verschoben werden. Die Jungen kommen an, sie werden erstmal erschreckt mit den Ältesten, sie müssen ein Feuer die ganze Zeit wach halten und so weiter. Sie müssen alte Kleidung ablegen, kriegen diese Felle und sie müssen auch in der ersten Nacht so in der Hütte immer wie Frösche springen und werden dabei geschlagen und auch dort dürfen sie keine Schreie ausstoßen. Es werden Lieder gesungen, die nur während dieser Initiationsriten gesungen werden. Danach müssen sie alle Sünden bekennen, besonders sexuelle Dinge, die sie gemacht haben, unter der Androhung, dass sonst die Beschneidungswunden nicht heilen werden und sie sterben würden. Danach machen sie ein Bad nachts im Fluss, wo es sehr kalt ist, und dann am nächsten Morgen kommt die eigentliche Beschneidung. Jeder wird einzeln beschnitten, die anderen dürfen nicht zuschauen. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge, die mit den sozialen Gruppen und Clans zu tun hat. Nur der Vater und ein anderer männlicher Verwandter schauen zu und sie drohen dem Jungen, ihn mit Speeren umzubringen, wenn er schreit oder jammert. Also es geht hier ganz deutlich um dieses Thema Mannwerdung, Kriegerwerden. Wenn er da jammern würde, so wird ihm gesagt, wird er nie heiraten können, weil er seine Würde verloren hat. Wahrscheinlich sind diese Drohungen aber nur Worte, denn es ist noch nie jemand dann letztlich, auch wenn er mal so ein bisschen gezuckt hat, dann doch da abgelehnt worden. Aber es geht darum, einfach diesen Entschluss zu stärken. Dann wird ein Lied gesungen, in dem der Initiierte namentlich genannt wird und die Frauen und Männer, die außerhalb des Lagers sind, da ist so ein Zaun, die das aber von Weitem mitkriegen, die hören dann und erfahren, dass ihr Junge dann die Beschneidung erfolgreich erlebt hat. Dann kommt die Zeit der Heilung. Da dürfen die Jungen das Lager nicht verlassen. Sie dürfen nicht mit den eigenen Händen essen, sondern die Mütter, die ihnen das Essen immer bis an den Zaun bringen und dann wird das ihnen gebracht, machen einen Haferbrei, der dann getrocknet wird, in Stücke geschnitten wird, sodass sie den immer mit dem Mund quasi schnappen können. Das ist wahrscheinlich eine Art Zeichen, dass sie wie neugeborene Babys sind, die noch nicht mit den Händen essen können. Da gibt es verschiedene andere Rituale. Ich springe jetzt ein ganz klein bisschen. Bestimmte Lieder, die sie morgens singen und so weiter. Tagsüber werden die Jungen von den Ältesten unterrichtet, was es heißt, ein reifer, erwachsener Mann in der Gesellschaft der Pokot zu sein. Am Nachmittag singen sie dann wiederum Lieder für ihre Mütter mit der Bitte, sie möchten ihnen wieder Essen bringen, nämlich der Abend kommt ja. Sie singen auch wieder die Morgenlieder und nach 4 Wochen dürfen sie dann wieder mit den Händen essen. Und dann gibt es einen interessanten Tanz, wo dann die Männer und die Frauen in so Reihen aufeinander zutanzen und sich gegenseitig beleidigen. Die Jungen, wie gesagt, nach wie vor mit ihren Masken. Also da dürfen die dann Sachen sagen, die dürften sie sonst nie sagen. Aber es ist wie eine Art Abgrenzungsritual. Wir Männer, wir beleidigen euch Frauen und ihr Frauen, ihr beleidigt uns Männer. Und so gibt es dann verschiedene weitere Rituale. Am Ende kommt die Herauskommenszeremonie. Die Initiierten kommen raus immer noch mit ihren Masken und mit ihren Tierhäuten. Ein Bulle steht in der Mitte und sie müssen diesen Bullen mit eigenen Händen erschlagen. So lange auf den hauen, bis der irgendwann umfällt. Wenn das nicht funktioniert, kommt irgendwann ein Ältester mit einem Holzknüppel und haut dem auf den Kopf. Der Bulle darf kein Blut verlieren. Und dann kommt eine Segenszeremonie, wo die Jungen mit Milch von einer besonderen Kuh und mit Fett von einer besonderen Kuh eingerieben werden. Das Bier wird getrunken, das Fleisch des Bullen geröstet. Und danach die letzte Szene, und die ist auch sehr interessant. Die Jungen verhüllen sich ganz in Tierhäute und die Mütter müssen ihre Jungen identifizieren. Also die liegen da alle sozusagen in so einem Haufen und die Mütter müssen sie identifizieren. Die Mütter versprechen den Jungs Geschenke, wenn sie die Köpfe enthüllen. Und an diesem Tag bekommen die Jungen ihren ersten Ochsen, den ersten eigenen Ochsen. Sie bekommen einen Ochsennamen, so wie es in vielen dieser Pastoralisten-Viehzüchtergesellschaften ist. Das ist eine ganz besondere Beziehung zwischen dem Jungen und dem Ochsen oder dem Mann und seinem besonderen Prachtbullen existiert. Das erinnert an manche Motorräder bei uns. Und das ist ein Ehrenname, den er jetzt hat, dass er sozusagen Besitzer solch eines starken Ochsen ist. Dann kommt noch was sehr Interessantes, eine Art Transvestie, nämlich die Jungen tragen dann 4 Tage lang Frauenkleidung und danach sind sie dann volle Männer. Man weiß nicht ganz genau, was dieses Ritual bedeutet, ob sie quasi nochmal zurückgehen, vielleicht weil sie als wie Bräute in eine neue Gemeinschaft aufgenommen werden oder wahrscheinlich ist es aber auch ein Dank der Mütter, dass die Jungen es durchgestanden haben und sie geben ihnen das Beste, was sie haben, nämlich ihren Schmuck und ihre Kleider, die dürfen sie dann 4 Tage tragen und dann müssen sie zurückgeben und dann ist die Trennung von der Welt der Mütter endgültig besiegelt. Was sagen diese Initiationsriten? Erstens, die Kindheit ist vorbei. Alles, was an früh erinnert, ist vorbei. Sie haben einen neuen Namen, sie dürfen nicht mehr bei ihren Müttern in den Hütten sein. Zweitens, sie sind Mitglieder einer bestimmten Altersklasse. Die anderen sind Brüder und sie helfen einander. Sie sind Blutsverwandte geworden, haben dasselbe soziale Alter und dürfen auch nicht die Töchter ihres Blutsbruders, ihres Altersklassenbruders heiraten. Die Verbindung mit den Ahnen wird drittens gestärkt. In der Initiation wird viel mit den Ahnengeistern kommuniziert, ihnen werden Opfer gebracht. Die Ahnengeister beschützen die Initianten ganz besonders. Noch nie sei ein Initiant während der Initiationszeit gestorben, weil die Ahnen besonders aufpassen. So wird die Gemeinschaft der Pokot, die aus Lebenden und Ahnen besteht, gestärkt. Die Jungen werden erwachsene Männer, viertens. Sie werden Krieger, sie haben ihre Fähigkeit bewiesen, Schmerzen auszuhalten. Sie können während Raubüberfällen lange Strecken ohne Essen und Trinken aushalten. Die Jungen erfahren die Geheimnisse der erwachsenen Männer, wie man Flüche spricht, wie man Regen herbeiholt. Sie werden in die Lage gesetzt, zu heiraten, eine Familie zu führen. Sie werden in dieser Initiationszeit auch in Sexualkunde und Familienleben unterrichtet. Wann man Sex haben darf, wann nicht, wen man heiraten darf, wen nicht. Sie lernen, wie man Frauen und Kinder regiert, wie man Streit zwischen Ehefrau und Schwiegermutter schlichtet und viele andere nützliche Dinge. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Frau während der Initiation nicht kocht und so weiter. Sie dürfen ihre Frauen, so wird ihnen gelehrt, nicht mit der Hand schlagen oder umbringen, aber mit Stöcken dürfen sie schlagen. Verhalten gegenüber Frauen wird ihnen beigebracht. Frauen sollen nur mit Frauen reden, Männer nur mit Männern. Sie dürfen nicht im selben Haus mit anderen Frauen übernachten und so weiter. Es bedeutet auch was für die Eltern, weil die Eltern von beschnittenen Kindern mehr respektiert sind. Sie steigen quasi mit auf in eine höhere soziale oder Altersklassengruppe. Sie lernen das Verhalten gegenüber ihren eigenen Müttern und den Ältesten. Was können wir also lernen von diesem Prokot? Das war jetzt mein längster Teil, keine Angst. Ich habe die Uhr im Blick. Was können wir lernen? Für die Prokot können wir lernen, Gemeinschaft ist wichtig. Generationenweitergabe ist wichtig. Richtiges Verhalten gegenüber Ältesten, gegenüber Vätern, gegenüber Müttern ist für sie wichtig. Es gibt klare Abgrenzungen, neue Gemeinschaft, neue Blutsbrüder. Ein Prokot wird zu einem Prokot, wenn er diese Prozesse durchläuft und durch diese Erfahrungen geformt wird. So wird die Identität des Einzelnen bewusst in einen Prozess, in eine Gruppe hineingestellt und von der Gruppe mitgestaltet. Die Jungen werden von Älteren begleitet, sie werden von den Jüngeren, von den Müttern abgegrenzt, sie werden auf das Erwachsenenleben, die Ehe vorbereitet, sie werden zu Kriegern ausgebildet. Und sie werden damit auch identisch als Pokots. Das ist ihre Identität in Abgrenzung zu den anderen. Das ist übrigens ein anderes Thema, wir und die anderen, das ich jetzt nicht einzeln als Spur genannt habe, was aber auch gut dazu gehören würde. Die Pokots haben, wie ich schon sagte, auch Initiationsriten für die Mädchen, die sehen aber sehr anders aus. Was können wir jetzt lernen von solch einer Kultur? Vielleicht das, dass Identitätsstärkung des Einzelnen Aufgabe der gesamten Gemeinschaft ist. Und dass wir das vielleicht bewusster gestalten sollten, gerade in einer Zeit, in der es viele Faktoren gibt, die eine Identitätsstabilität in Frage stellen. Wer bin ich? Diese Frage stellt sich auch dem westlichen Menschen im 21. Jahrhundert mit zugespitzter Dringlichkeit. Identität, vielleicht ist es hier schon genannt worden vom lateinischen idem, dasselbe, ist also die Selbigkeit. Man könnte sagen, das wesentliche, sich durchziehende Element der Person in der Geschichte des Lebens. Vielleicht auch die Selbstheit in Abgrenzung zur Andersheit, das Selbstsein in der Abgrenzung zum Anderssein. Die traditionellen Kulturen zeigen uns, diese Identität, diese Selbstheit muss immer wieder bestätigt werden. Sie muss gestärkt werden. Sie muss definiert und neu gewonnen werden. Das gilt für jede Art von Identität. Für die Personenidentität, wer bin ich? Für die Gruppenidentität, wer sind wir? Für die Geschlechtsidentität, wer bin ich als Mann oder als Frau? Für die Altersidentität, zu welcher Generation gehöre ich? Noch einmal eine Erinnerung an diese fünf Spuren vom Anfang. Vielleicht haben Sie sie mitgedacht. Geschichte und Identität. Bruchstellen und Identität. Gemeinschaft, wir und ich und Identität. Identität und das, was uns überragt und Identität und Werden. Die traditionellen Kulturen zeigen uns, dass Identität immer etwas Wachsendes, etwas sich Veränderndes ist. Etwas, das der Stärkung und Bestätigung bedarf. Auch in der Bibel, und das ist dann mein letztes Fallbeispiel, finden wir die Frage nach der Identität des Einzelnen. In den verschiedensten Geschichten, wir finden verschiedene Aussagen über das, wie Menschen miteinander gelebt haben und was ihnen wichtig war. Natürlich können wir die Bibel unter geistlichen und sollen sie unter geistlichen Gesichtspunkten lernen. Wir können sie aber auch mal unter anthropologischen und psychologischen Gesichtspunkten lesen. Und deshalb jetzt zum Ende Identität und Identitätswerdung bei Jesus. Das kann ich jetzt sehr schnell machen, weil ich denke, dass das Leben von Jesus den meisten von uns vor Augen steht. Fast alle bei uns angesprochenen Themen finden sich hier. Zum Beispiel vor seiner Geburt war schon die Frage nach dem Namen eine wichtige Frage. Wie soll das Kind heißen? Es stellt sich die Frage nach seiner Legitimität. Was ist eigentlich mit diesem Kind, dessen Vaterschaftsfrage im Dunkeln ist? Es stellt sich die Frage nach der Zugehörigkeit. Jesus wird beschnitten, ein Zeichen der Eingliederung in die Gemeinschaft des Volkes, die durch eine bestimmte Kultur und Religion geprägt ist. Es wird beschnitten am achten Tag, Lukas 2, Vers 21. In der Folge werde ich nicht mehr die Bibelstellen sagen, weil das zu viel Zeit dann wäre. Es bekommt den Namen Jesus, ein Name, der an die Geschichte anknüpft, Josua. Der Nachfolger von Mose hat einen fast gleichen Namen. Ein Name, der Name von Jesus, der Theophor ist, also Gott, den Namen Gottes in sich trägt. Jahwe ist die Rettung. Jahwe Shua, Jesus, Jeshua. Er wird im Tempel dargestellt, vor Gott, dieses Element des Überragenden und der Gemeinschaft präsentiert. Dann heißt es, das Kind wurde stark und wuchs voller Weisheit und Gnade, und Gottes Gnade war bei ihm. Dann kommt der nächste Schritt, der Initiation mit 12 Jahren, in der Pubertät. Er geht in den Tempel, vielleicht eine Art Bar Mitzwa. Es ist wieder ein Übergang. Mündig werden ist das Thema in seinem Verständnis des Gottesgesetzes. Zugehörigkeit und auch Ablösung gerade von der Mutter. Sie finden ihn nicht und sie kommen und sie macht ihm Vorwürfe und er sagt, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Ein bewusster Übergang auch im Leben von Jesus, eine bewusste Ablösung. Sehr früh, würden wir sagen. Doch er bleibt ihnen untertan, er bleibt bei ihnen, er stellt sich noch einmal in die Familie hinein, er wächst weiter heran, er nimmt zu an Weisheit, alter Gnade bei Gott und den Menschen, Lukas 2, Vers 52. Er lernt den Beruf des Vaters, Tekton, Baumeister. Ist das nicht Josefs Sohn, so fragen die Nazareth-Bewohner in Lukas 4. Er wird definiert durch den Stammbaum. Auch hier ist es ja interessant, wie es heißt in Lukas 3, als Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Und dann kommt die ganz besondere Initiation. Er tritt ein in das neue Gotteswirken, das durch Johannes den Täufer ausgelöst wird, von dem übrigens auch Josephus Flavius berichtet, nicht nur das Neue Testament. Er wird getauft, er bekommt die Bestätigung seiner Identität. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Er wird definiert als der besondere Sohn Gottes. Hier ist seine bewusste Identität. Diese Identität wird sofort auf die Probe gestellt in der Wüste. Wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Was bedeutet diese Identität Sohn Gottes für ihn? Jesus füllt es anders als der Versucher. Jesus hält diese Identität durch, er lebt darin. Er lebt als Erwachsener in seiner Identität. Er tut die Taten, die Werke eines Sohnes Gottes. In seiner Heimatstadt Nazareth wird er ausgegrenzt, abgelehnt. Er wird getrennt von seiner Herkunftsidentität. Um ihn sammelt sich eine neue Gruppe. Er gibt denen Identität. Er gibt ihnen neue Ziele, neue Namen. Du bist Petrus. In der Begegnung mit ihm verändern sie sich, ihre Identität wird erneuert. Später geht das weiter, aus Saulus wird Paulus. Seine Jünger erkennen ihn in seiner Identität, du bist der Christus. Die Auseinandersetzung um die Frage, wer ist Jesus, spitzt sich zu. Immer wieder diese Frage, wer ist dieser Mann, er vergibt Sünden, er tut Wunder. Auch Johannes fragt, verunsichert, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann kommt es zum entscheidenden, abschließenden Test. Das Volk erkennt ihn an, sie rufen Hosianna, dem Davidssohn. Gelobt sei er, der kommt im Namen des Herrn. Seine Widersacher, die Gegner, stellen ihn in Frage, sage uns, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Er antwortet, ja, du sagst es. Ja, so wie du es sagst, so ist es. Identitätswertung am Leben von Jesus. Auch hier ist deutlich, es ist ein Werden, es ist ein Wachstum. Es ist ein immer klareres Sich-Definieren. Ein immer klareres Hineinfinden in die Aufgabe, in die Wahrheit dessen, wer er ist. Jesus lebt diese Identität, diese Gleichheit, diese Übereinstimmung mit seinem Innersten. Er stellt sich zu dem, wer er ist. Er stellt sich zu der Geschichte seines Volkes, er hält seine Identität durch. Das führt zum Leiden und zum Tod. Seine Identität, Jesus von Nazareth, Jesus der Davidssohn, Jesus der Menschensohn, Jesus der Gekreuzigte, Jesus der Messias, Jesus der Sohn Gottes. Ein Mensch wie wir, ähnliche Herausforderungen, seine Identität entwickelt sich durch Zuspruch von Gott, durch Definition seiner Eltern, durch Hineinstellung in die Tradition seines Volkes, durch Hineinstellen in das gegenwärtige Wirken Gottes durch Johannes, durch Auseinandersetzung mit dem Versucher, mit dem Gegner, durch Ausführen eines Lebens in Maßgaben, nach den Maßgaben dessen, wer er ist. Seine Werke weisen ihn aus, wer er ist. Was können wir jetzt festhalten? Identität und Werden und Wachstum. Identitätsgewinnung ist immer etwas Ganzheitliches. Es ist die Aufgabe des Kindes, zum Jugendlichen zu werden. Es ist die Aufgabe des Jugendlichen, erwachsen zu werden. Es ist Aufgabe des Erwachsenen, ganz reif zu werden, auch in Teilbereichen seiner Persönlichkeit nachzureifen, um so reif und alt und lebenssatt werden zu können. Ein Mensch, der immer mehr aus dem Sein heraus leben kann und immer weniger auf Identitätsdefinition, die Definition aus dem Haben oder Können angewiesen ist. Und so ein reifer Mensch zu werden, der jüngeren, der nachfolgenden Generation Identität vermitteln kann. Im Neuen Testament findet sich eine interessante Stelle, 1. Johannes 2. Da wird gesprochen an die verschiedenen Generationen. Ihr Kinder, ich schreibe euch das. Ihr Väter, ich schreibe euch das. Ihr jungen Männer, ich schreibe euch, ihr habt den Bösen überwunden. Kinder, junge Männer, Väter. Es ist eine kostbare Sache, sagt der Hebräerbrief, dass das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, welche Hilfestellung wir als Kultur in unserer Kultur geben für die Bewältigung dieser Aufgaben. Ich wollte heute einige Spuren aufzeigen. Und aus diesem Blick, vielleicht aus einer ganz ungewöhnlichen Perspektive, den Blick richten auf das, wie ist es eigentlich mit dem Festwerden der Identität. Bei der Identitätsgewinnung in traditionellen Kulturen geht es darum, dass der Einzelne im Vollsinn ein Mensch werden kann. Das Ich und das Wir, das war der eine Themenkreis. Die Gemeinschaft, ihre Geschichte, ihre Werte, ihre Vision, ihre Verabredung. Das Ich und die anderen, das Wir und die anderen, auch das war im Hintergrund, zum Beispiel bei den Pokot. Es ging darum, die Wir-Identität zu stärken, damit wir gegen die anderen bestehen können. Das Ich und ich selbst, da ist die Frage nach dem Namen, wer bin ich denn eigentlich? Der Name wird gegeben, aber der Name muss auch angenommen werden. Das Ich und das Du. Und hier denken wir an Martin Buber, an sein Buch, an seine Beschreibung der Gottesbeziehung, dass der tiefste Grund unserer Identität dieses Ich und Du ist. Dass Gott in seinem Ich zu uns sagt, du, ich bin der Herr, dein Gott. Zum Abschluss ein im besten Sinne des Wortes klassisch zu nennender Text, der diese Frage aufwirft und auch eine Antwort versucht. Dieser Text ist gerade an solch einer Übergangsstelle entstanden, in einer das Leben gefährdenden Sondersituation an der Schnittstelle von Leben und zum Tod. Der bekannte Text von Dietrich Bonhoeffer, Theologe und Märtyrer, sicher schon genannt worden. Dann brauche ich ihn nicht mehr zu sagen. Dann möchte ich nur am Ende sagen, das ist klassisch und das definiert uns. Bitte? Das ist gut, dann ist das dritte Mal heute. Das zeigt, dass ich noch nicht hier war heute. Aber unter den Aspekten, die ich aufgezeigt habe, denke ich, ist es interessant, dass Bonhoeffer auch diese Frage an einer Bruchstelle stellt, dass er vom Wir spricht, vom Ich, von den anderen und dass er dann am Ende zu dem großen Du kommt. Und vielleicht ist das die Aufgabe, auch für uns neu unserer Kultur und unserer Generation zu helfen, über vorläufige und zersplitterte und in Teilbereiche aufgespaltete Identitätsdefinitionen durchzudringen und unsere Identität zu gründen in dem großen Du, dessen Namen wir kennen dürfen, Jesus. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus